Ich wurde gerade angesprochen, dass jemand von euch den Psalm 16 aus einer ganz anderen Historie auch sehr schön findet. Heute Morgen verlasse ich Psalm 16. Ja? Ich habe den Herrn stets vor mir und so weiter. Und derjenige hat mir das Ganze als Kärtchen gegeben, weil er das Kärtchen nämlich immer mit sich herumträgt, um es irgendjemandem, dem er begegnet, in einem Gespräch auch zu geben. Das war die Hoffnung für alle Übersetzungen, glaube ich. Oder gute Nachricht? Gute Nachricht? Gute Nachricht. Gut. Und ich lese euch einfach mal vor nach Gute Nachricht. Ich bin nicht so großer Freund von Gute Nachricht, aber ich lese das jetzt trotzdem einfach mal vor. Also ich bin großer Freund von der Guten Nachricht, aber nicht so sehr von der Übertragung, die Gute Nachricht. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Schütze mich, Gott, ich vertraue dir. Ich sage zu dir, du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir. Im Land werden viele Götter verehrt, an denen auch ich meine Freude hatte. Jetzt aber sage ich, wer anderen Göttern nachläuft, muss seine volle Strafe tragen. Ich gieße diesen Göttern kein Opferblut mehr hin, nicht einmal ihren Namen spreche ich aus. Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in deiner Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen, was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Herz an seinen Rat. Es ist mir nahe, das ist mir bewusst. Er steht mir zur Seite, darum fühle ich mich sicher. Ich weiß mich beschützt und geborgen, darum bin ich voll Freude und Dank. Herr, ich halte zu dir, darum wirst du mich nicht in die Totenwelt schicken. Du kannst mich doch nicht der Vernichtung preisgeben. Und jetzt in ganz großen Buchstaben, also verhältnismäßig ganz großen Buchstaben. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Von der Bibel zur sogenannten Tertiärliteratur. Wir werden, das habt ihr ja hoffentlich an der Folie erkannt, uns nachher mit Johannes Calvin beschäftigen. Und ich dachte mir, um Bögen so möglichst gut zu bauen, lese ich euch mal was aus seinem wichtigsten Werk vor. Das ist die Institutio Christianae Religionis, also Unterricht in der christlichen Religion. Also, wenn ihr irgendwann mal euch richtig intensiv mit Theologie beschäftigt, kommt ihr an dem Ding nicht vorbei. Ob ihr alles darin befürwortet, ist auch eine andere Sache. Aber es ist schon ein Meisterwerk und ihr werdet nachher erfahren, in welchem Lebensalter er angefangen hat, dieses Ding zu schreiben. Und da werden wir fast alle, bis auf die, die unter 20 sind, erschrecken und sagen, auweia. Okay. Wir sind jetzt in der Theologie. Ja? Erkenntnis Gottes ist nun für mein Verständnis nicht allein darin beschlossen, dass wir wissen, es ist ein Gott. Wir sollen auch festhalten, was uns von ihm zu wissen Not tut, was zu seiner Ehre dient, was uns zuträglich ist. Das Wort Ehre ist ein Signalwort für euch. Es geht um Gott, es geht darum, Gott zu verherrlichen. Das ist unsere Mission. Und Calvin sagt, wenn wir von der Erkenntnis Gottes, wenn wir von Theologie sprechen, reicht es nicht, wenn wir sagen, es gibt einen Gott. Das ist zu wenig. Ihr treibt schlechte Theologie, wenn ihr sagt, es gibt Gott und hört auf. Sondern Calvin, und das ist ganz am Anfang von seinem dicken Werk, sagt, wir müssen auch festhalten, was uns von ihm zu wissen Not tut. Gut, der Mann hat vor ein paar Jahren gelebt, ist eine modernere Übersetzung und trotzdem muss man natürlich versuchen zu überlegen, was will er mir sagen. Und genau das möchte ich mit euch heute tun. Ich möchte in der kommenden Stunde, dreiviertel Stunde mit euch über Gott nachdenken. Kommen wir zum Skript. Da habt ihr dieses Zitat auch in den Zeilen 17 bis 20 stehen. Und doch möchte ich eine vielleicht für euch theoretische Unterscheidung nochmal voranstellen, nämlich ab Zeile 7. Ich möchte von meinem Plan, der sicherlich nicht besonders detailliert ist, aber ich habe so einen groben Plan für die Südberliner Gemeindebibelschule. Und da sollen die Jahre 2009 und 2010 im Rahmen des Faches Dogmatik sich mit der Theologie beschäftigen. Und da könnte jetzt jemand völlig richtig kommen und sagen, und in den Jahren danach machen wir keine Theologie mehr, was machen wir denn dann? Biologie? Chemie, Physik? Nein. Natürlich, alles, was wir hier machen, ist Theologie. Bibelkunde gehört zur Theologie. Dogmatik gehört zur Theologie. Ethik gehört zur Theologie. Praktische Theologie, der Name sagt schon, ne, gehört zur Theologie. Wir haben beim Begriff Theologie nämlich zwei Definitionen. Das eine ist das Große. Alles. Und ich meine natürlich immer christliche Theologie. Es gibt ja auch durchaus islamische Theologie, aber darüber reden wir jetzt gar nicht. Ja? Aber innerhalb dieser großen christlichen Theologie gibt es noch ein Teilgebiet der Theologie. Und das nennt man dann in Ermangelung eines besseren Wortes Theologie im engeren Sinne. Theologie im weiteren Sinne, Theologie im engeren Sinne. Und das ist die Lehre über oder von Gott. Was können wir über Gott wissen? Und da gehört Bibelkunde nicht rein. Also, ob 1. Mose im Ende des 15. Jahrhunderts vor Christus geschrieben wurde. Ja, das gehört nicht in das Fachgebiet engere Theologie. Wir wollen uns jetzt ausschließlich mit Gott beschäftigen. Was können wir von ihm oder über ihn erfahren? Und da werden wir die Eigenschaften Gottes heute beleuchten, einige davon. Wir werden aber weitermachen. Jeder einzelne Baustein wird nie vollständig sein. Und doch werden wir in den nächsten 2 Jahren uns intensiver damit beschäftigen. In der Theologie werden wir allgemeine Dinge über Gott erfahren. Und dann will ich die 3 Personen in Anführungsstriche, der 3 Einigkeit mit euch besprechen. Ihr kennt das. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese 3 Personen sind alle Gott? Sind sie alle gleich? Unser Gott ist nur einer. Wie passt das? Was ist die Rolle des Heiligen Geistes? Warum macht er bestimmte Dinge? Zu wem beten wir? Wir beten bei uns in unserer Gemeinde in der Regel wischiwaschi-mäßig zum Vater, zum Sohn und sagen, lieber Herr, lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Das war aber der Sohn. Wer hat eigentlich die Welt gemacht von den beiden? Waren es alle 3? Oder da sind wir so ein bisschen am Schlingern, denke ich so zumindest. Und das ist auch richtig, weil es ist auch ein schweres Paket. Aber ich denke, wir müssen uns damit beschäftigen, damit wir irgendwann auch mal vorbereitet sind, über charismatische Bewegung, über Pfingstbewegung und Ähnliches zu sprechen. Aber wir müssen erstmal wissen, was ist der Heilige Geist, bevor wir über die Wirkung des Heiligen Geistes sprechen. Von daher, das ist die nächsten 2 Jahre das Ziel. Und ihr seht schon, dass ich diesen Prospekt in der Hand halte. Ihr habt ihn vielleicht schon geguckt. Wer auf unsere Internetseite guckt, weiß, dass ich einen Traum habe. Und mein Traum wäre, mit euch zusammen auf diese Konferenz zu fahren. Natürlich bin ich schon angerufen worden, muss es Piper sein? Ansgar, es kann ja wohl nicht sein, dass du zu Piper einlädst. Und heute stelle ich noch Calvin vor. Das ist ja eine deutliche Schieflage in deiner Theologie, lieber Ansgar. Wer das jetzt nicht versteht, muss es nicht verstehen. Aber Piper ist Calvinist. Calvin hat in bestimmten Punkten sehr starke Aussagen getroffen, die ich nicht teile. Aber das heißt nicht, dass alles, was der Mann geschrieben hat, falsch ist. Ich bin froh über das, was Martin Luther getan hat. Aber nicht alles, was er gemacht hat, finde ich toll. Zum Thema Scheidungen und so weiter. Da bin ich nicht so begeistert. Von daher sage ich mir, ich verwerfe nicht ein ganz dickes Buch, weil auf Seite 17 und dann Seite 45 und Kapitel 13 was Falsches steht, sondern ich versuche das Gute herauszupicken und liebe es sogar mal, jemanden zu lesen, dessen Meinung ich nicht habe, um mein eigenes Denken an der Stelle zu schärfen. Von daher, falls ihr angefragt werdet, falls eure Gemeindeleitung euch verbietet, zu Piper zu fahren, ich kann das verstehen. Piper ist halt ein kräftig auftretender Typ, aber er ist in Ordnung, er ist ein Mann Gottes. Ich teile nicht jede seiner Lehraussagen, aber der liebt das Wort Gottes, er arbeitet daran und will es weitergeben. Und es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Wir sind in der engeren Theologie und es geht auf der Konferenz um den Sohn, um die Christologie. Und da dachte ich mir, hey, wunderbar, was gibt es denn Schöneres, als wenn wir vielleicht gemeinsam dahin fahren? Ich habe schon überlegt, ob ich eine ganze Jugendherberge buche für uns. Leider war die schon belegt, von daher müssen wir noch ein bisschen suchen. Aber meine Idee ist, bitte denkt jetzt drüber nach, ob ihr dahin fahren wollt. Jetzt gibt es den Flyer, jetzt gibt es die Zeiten, den Ort und alles, was es an Informationen gibt. Und bitte fällt bei euch in den Familien eine Entscheidung. Da Das kann ich nicht machen. Ich werde dann beim nächsten Mal spätestens, denke ich mal, nachfragen. Okay, wer kommt mit? Wer würde gern, aber hat ein Problem mit dem, dem oder dem Punkt? Geht schwanger und kommuniziert. Kommunikation ist einfach traumhaft. Ja, wenn ihr sagt, Ansgar, es wird zu teuer, ich würde aber gerne mitkommen, dann kann ich darüber nachdenken. Kinderbetreuung kann ich nachdenken. Kommuniziert, wir reden ja immerhin davon etwas, was in 8 Monaten erst ist. Da kann man sicherlich noch einiges organisieren. Wenn ihr wollt, machen wir jetzt in Zeile 21 weiter. Wir haben 20 Minuten für eine halbe Seite gebraucht. Zeile 18, festhalten. Zeile 18, festhalten. Und Zeile 12, von Gott. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als ich über Schöpfung sprach, dass ich 1. Mose 1,1 wunderbar fand. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Kein Beweis, dass es Gott gibt. Keine Erklärung, wie Gott gemacht hat, sondern einfach paff. So ist es. Etwas salopp formuliert, friss oder stirb. Die Bibel geht davon aus, dass Gott ist. Sie beweist uns Gott nicht. Sie hat noch nicht mal das Ziel, uns das zu beweisen. Von daher ist es schwierig, in der Bibel nach Beweisen für Gott zu suchen. Also ich denke, dass wir manches in der Bibel finden, was uns hilft, Gott zu erkennen. Aber der Ansatz der Bibel ist, Gott ist. Zeile 24. Die Schrift lehrt uns aber ebenso, dass alle Menschen überall ein inneres Empfinden dafür haben, dass es einen Schöpfer geben muss, einen Gott geben muss und dass wir die Geschöpfe sind. Paulus formuliert das in dem Brief, den er an die Römer schreibt, eine Gruppe, die er selbst persönlich nicht kennt, zumindest die meisten nicht kennt. Er schreibt dort, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Kompliziertes Paulinisch, aber andersherum aufgebaut, Gott hat sich geoffenbart. Und weil das so ist, kann man ihn erkennen. Das heißt erstens, Gott möchte, dass wir ihn erkennen, sonst hätte er sich nicht geoffenbart. Das ist das, was wir verstehen dürfen und das ist das, was Calvin in dem einen Abschnitt meinte, den ich gerade verlas. Es reicht nicht zu wissen, Gott ist, sondern wenn Gott sagt, hier sind so und so viele Informationen über mich, die ich euch kundtue, dann macht er das nicht, um sein Bedürfnis zu befriedigen, sondern dann sagt er, Leute, das ist das, was ich denke, was ihr über mich wissen solltet. Damit ihr versteht, wie ich bin. Damit ihr der Mission, mich zu verehren, meinen Namen zu verherrlichen, nachkommen könnt. Und von daher ist es in dieser Tatsache, dass Gott sich offenbart, steckt der Auftrag drin, versucht, diese Offenbarung zu verstehen, versucht Gott zu erkennen, wie er ist. Und deswegen die Lektion heute. Wenn auch heute nicht jeder zustimmen wird, Zeile 28, dass Gott existiert, erklärt Paulus dies, dass die Menschen die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt haben. Habe die Versangabe vergessen, aber das steht, glaube ich, in Vers 20. Denn weil sie Gott kannten, Paulus sagt das ganz klar, sie kannten Gott, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern sie in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Sie haben also einige Wahrheiten über Gott erkannt, diese aber irgendwann zurückgewiesen. Im Ergebnis, Zeile 33, ich habe dran gedacht, euch das zu sagen. Im Ergebnis haben sie sich also selbst davon überzeugt, es gibt keinen Gott. Die Argumentationsweise von mir ist also, die Tatsache, dass Leute auf der Straße rumlaufen und sagen, es gibt keinen Gott, heißt nicht, dass Paulus falsch liegt, sondern Paulus greift das genau auf und sagt, doch, sie haben es erkannt, aber sie haben das weggedrückt. Sie haben lieber die Lüge genommen, als die Wahrheit anzunehmen. Und dadurch ist ihr unverständiges Herz verfinstert worden. Und im Grunde genommen zu sagen, das bisschen Erkenntnis haben sie über Bord geworfen und da war nichts mehr da. Wir feiern in diesem Jahr, also feiern, ich feiere gar nichts. Aber es gibt ein paar Leute, die das bestimmt feiern. Das ist das 500. Geburtsjahr von Johannes Calvin. Was feiert man denn dieses Jahr noch? Das Darwin-Jahr. Und irgendwie muss ich euch sagen, wenn ich diese Verse von Paulus lese, sie haben die Wahrheit Gottes mit Lüge in Lüge verwandelt oder mit Lüge getauscht, dann sage ich mir genau das. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde und ein paar Weiter so weiter. Er schuf die Tiere und alles. Und dann kommt so ein Naturwissenschaftler und sagt, nö, war anders. Und alle springen drauf. Alle. Juhu, eine Lösung, wissenschaftlich, meine Erkenntnis, dass es einen Schöpfer geben muss, irgendwie zu entgehen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie eine Mama ein Baby bekommen kann, das mitbekommen kann, genau weiß, wie das Baby gezeugt wurde und dass das Baby im Bauch immer größer wird und man sagen kann, alles Zufall. Ich verstehe das nicht, wie man da nicht sagen kann, da muss eine göttliche Macht hinterstecken. Ich fliege regelmäßig mit Air Berlin und Condor und TUI. Noch nie bin ich in das Flugzeug eingestiegen. Was für ein Produkt des Zufalls. Wunderbar. Und die Reihe 21 ist genau nach der Reihe 20. Ich buche mal 21a als Sitzplatz. Deswegen ist das wichtig. Noch nie ist mir das passiert. Dabei ist ein Mensch viel komplizierter als so eine blöde Boeing oder was auch immer das war. Also von daher, ich glaube, dass Paulus genau erkannt hat. Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Aber sie suchen, weil sie Gott nicht gehorchen wollen, ihm nicht die Ehre geben möchten und ihm nicht danken möchten, suchen sie nach etwas anderes, ihre Überlegungen verfallen in Torheit. Sie bauen irgendein tolles Modell, aber am Ende ist das nichts anderes als Lüge. Nächste Seite. Vers 36, ja wunderbar. Sowas von Blasphemie. Also, Zeile 36. Für jeden Menschen aber gilt, denn Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Entschuldigung heißt, es wird irgendwann einen Punkt geben, wo man sie zur Rechenschaft zieht. Und sie werden keine Entschuldigung haben. Ja, ich wusste ja nicht, dass es dich gibt. Wenn du mir klar gesagt hättest, dass es dich gibt, dann Komma. Sie werden keine Entschuldigung haben, denn wenn wir in das Gemachte gucken, in die Natur, zum Baby, uns selbst. Ich habe dauernd irgendwelche Wunden hier, die langsam aber sicher verheilen, weil ich immer irgendwo gegen knalle. Wenn das mit meinem Auto passiert, wird die Wunde nur schlimmer. Es rostet, irgendwann ist kaputt. Da muss man mit einer Flex ran, alles raussägen und mit dem Schweißgerät eine neue Platte ran machen. Bei mir, na, ich mache einfach nichts. Irgendwann ist das repariert. In dem Gemachten kann ich sehen, dass da eine ewige Kraft, eine göttliche Kraft am Wirken sein muss. Psalm 39. In dem Gemachten, das heißt in allem, was Gott in der Natur, inklusive des Menschen, geschafft hat, kann erkannt werden, dass es eine ewige Kraft, dass es einem Gott geben muss. Guck dir eine Blume an, guck dir einen Ameisenstamm an. Wahnsinn. In dem Gemachten wird nicht alles über Gott geoffenbart. Zum Beispiel erfahren wir weder in Flora noch in Fauna, also weder in der Blumenpflanzenwelt noch in der Tierwelt, etwas über die Liebe des Vaters. Wir erfahren nichts über die Gnade in Christus. Wir erfahren nichts über das ewige Leben. Diese, Zeile 43, diese Geheimnisse wurden uns durch Gott, den Heiligen Geist, mitgeteilt. Zeile 43, Geheimnisse. Und zwar in den Heiligen Schriften, in der Bibel. Und doch, unser Glaube ist kein blinder Glaube. Er basiert auf Beweisen, die wir in der Natur und in der Bibel finden. Gott offenbart sich, nicht vollständig, das hatten wir in Dogmatik 1 gehabt, als es um die Schöpfung ging. Er offenbart sich in der Natur, dass er ein Schöpfer ist, dass er eine ewige Kraft hat, dass er eine göttliche Kraft hat. In der Bibel offenbart er noch viel mehr über sich und doch offenbart er nicht alles über sich. Und es ist uns ungemein wichtig, gerade wenn wir in die Theologie hineingehen, oder überhaupt in der Dogmatik als solchen, wo wir versuchen, Lehraussagen gebündelt wiederzugeben, anzuerkennen, Gott offenbart nicht alles über sich. Unsere Erkenntnis ist deswegen nie vollständig. Und wir werden immer wieder an Punkte kommen, wo wir sagen, Bahnhof? Rembrandt? Wie ist das in meiner Jugend? Ich weiß nicht, das sagt man heute bestimmt nicht mehr. Also, ich verstehe es nicht. Und da hilft es, wenn ihr eine biblische Theologie habt. Nämlich, wenn ihr eure Bibel kennt und ihr wisst, in der Schrift steht das. Viele Menschen laufen durchs Leben und die haben nur ein dogmatisches Modell. Gemeinde muss so sein, ewiges Leben kann so und so erwirkt werden, das Verhalten des Christen in Welt und Gemeinde muss so und so sein. So laufen die meisten durch die Gegend. Das ist Religion, ganz oft. Biblische Theologie ist es, ich kenne meine Schrift und da steht, vertraue auf den Herrn und du wirst errettet werden. Und ich vertraue darauf, dass das stimmt. Und ich lese weiter. Ja, derjenige, der mich vor Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater. Okay. Und immer wieder viel mit der Bibel arbeiten. Gebt euch nie damit zufrieden, dass ihr ein dogmatisches Modell habt, sondern geht immer an die Offenbarung Gottes ran und sagt, was sagt denn dieser Gott über sich und über mich? Und wenn ihr dann irgendwann an den Punkt kommt, und um das Thema nochmal aufzugreifen mit unserem Freund Calvin hier. Calvin, das werdet ihr in dem Video sehen, ist berühmt dafür, dass er die doppelte Prädestination lehrt. Also nicht nur, ihr seid vorherbestimmt zum Heil, Epheser 2, Gott hat vor Grundlegung der Welt Menschen vorherbestimmt zum Heil, sondern er sagt auch, er hat Menschen damit auch vorherbestimmt zur Hölle. Also du bist nicht nur, liebe Maren, von Gott vorherbestimmt, die Ewigkeit mit ihm zu teilen und ein Erbteil zu sein für Christus, sondern Herr Meier, Frau Müller, ich meine jetzt keine konkreten Personen, die Gott nicht lieb haben, die hat Gott dazu verdammt, kein Christ zu werden. Das ist die doppelte Prädestination, die Calvin lehrt, die ich nicht teile. Das ist ein Punkt, wo ich mich von ihm unterscheide. Weil ich sage, den ersten Punkt, den finde ich in der Schrift, den zweiten nicht. Und dann kommen die Logiker unter euch, also jeder, der die fünfte Klasse geschafft hat, wird sagen, aber Ansgar, wenn er die einen zum Heil bestimmt, muss er doch damit automatisch auch die anderen. Und dann sage ich, menschlich gesehen hast du recht. Ich kann dir aber nur sagen, von meiner biblischen Theologie her, das eine steht da. Vor Grundlegung der Welt, also bevor ich da war, mich entscheiden konnte, hat Gott vorher bestimmt, zack. Ich weiß, dass es noch ein paar andere Tricks gibt, die Bibelstelle zu belegen, können wir alles irgendwann mal machen, aber der andere Punkt, du bist vorherbestimmt zur Hölle. Lieber Hitler, lieber Marx, lieber Robert Marx, weiß ich nicht, Stalin, nehmen wir mal die ganzen bösen Buben, ja? Nero, das finde ich so in der Schrift nicht und deswegen halte ich mich an der Stelle zurück. Und das ist, ohne die Thematik jetzt mit euch erörtern zu wollen, das, worum ich ringe, das ist das, was ich euch am liebsten beibringen möchte. Überlegt immer, dass das, was ihr glaubt, ob ihr dafür eine biblische Grundlage habt. Oder ob ihr ein Modell euch gebaut habt, in dem das dann so sein muss. Aber es sind menschliche Modelle und Gott sagt an einer Stelle, meine Wege sind anders als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Er ist unendlich, wir sind endlich. Er ist unsterblich, wir sind sterblich. Er hat keinen Anfang und kein Ende, wir haben einen Anfang und ein Ende. Wir sind so anders als Gott, dass wir es nie schaffen werden, seine Persönlichkeit, sein Denken, seinen Plan vollständig zu ergreifen. Und das ist die Erkenntnis, um die es mir geht an dieser Stelle, zu sagen, das, was ich klar in der Schrift über Gott lese, das will ich glauben, verkündigen und mich daran klammern. Alles, was ich mir, was völlig richtig ist und was auch notwendig ist, an Gedanken noch drumherum mache, ist gut, aber das muss eine ganz andere Güte in deinem Kopf haben. So als wenn du sagst, das, was in der Bibel steht, das unterstreiche ich grün und alles, was ich mir dazu noch gedacht habe, aber dann müsste ja Gott so und so sein, dann musst du irgendwie eine rote Farbe drunter machen. Achtung, das ist nur Interpretation, du könntest dich täuschen. Ja.
Ja, ich habe ganz kurz, nach meiner Bekehrung haben wir uns gestritten. Wäre, wenn Hitler sich noch bekehrt hätte, wäre in den Himmel gekommen. Heiße Köpfe, wäre am Abend bei der Bibel, was sprechen wir im Leben?
Ja, also ich hoffe, ihr habt dieses Ringen verstanden. Und deswegen kann ich mit dem ganzen Thema doppelte Prädestination relativ cool umgehen. Wir haben in der Gemeinde auch keine einheitliche Linie. Wir haben in vielen Punkten keine einheitliche Linie. Damit gehe ich dann wieder weniger cool um. Aber das wünsche ich mir auch, wenn wir hier gemeindeübergreifend sind, wo wir sicherlich in der einen oder anderen Frage doch unterschiedliche Praxis haben, dass wir einfach mal überlegen, okay, was steht da? Was steht geschrieben? So. Gott ist nicht abschließend erforschbar. Das ist das ab Zeile 52. Ich denke, ich trage das nur noch mal schnell vor. Das unterstreicht, was ich eben erklärt habe. Der Psalmist schreibt, groß ist Jahwe und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Psalm 145, 3. Wie wohltuend, dass das sogar der David schreibt, der ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Wir werden in unserer Erkenntnis Gottes nie fertig werden. Zeile 55, fertig werden. Denn allein seine Größe ist unerforschlich. Man erkennt und staunt, forscht weiter, staunt weiter, um jedes Mal ums Neue festzustellen, dass man noch nicht alles erkannt hat. Na, das ist ja eine witzige Bibelstellenangabe. Okay, jetzt habe ich, also die Zeile 60 könnt ihr streichen. Zeile 59, groß ist unser Herr und reich an Macht, sein Verstand ist unermesslich. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Psalm 139, 6 und ein paar Verse weiter. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Und wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Wir sind kleine Würmer. Gott offenbart sich. Lasst uns das aufgreifen, was er von sich offenbart. Aber denken wir nicht, dass ein Calvin, bloß weil er so ein fettes Buch in seinen 20er Lebensjahren schreibt, alles ergriffen hätte, obwohl er wahnsinnig viel verstanden hat. Ja, wir werden nach 3 oder 7 Jahren SBGBS weitergekommen sein, aber werden nicht alles ergreifen. Ich möchte euch ermuntern. Das, was ich jetzt mit euch machen möchte, und ihr werdet eine Hausaufgabe mitbekommen, macht das wirklich. Zeile 72, sich mit Gottes Eigenschaften zu beschäftigen, ist eine lohnende und enorm wertvolle Tätigkeit. Noch einmal, Gott hat diese Wahrheiten über sich geoffenbart, weil er will, dass wir sie kennen und nicht wissen, dass sie in der Schrift stehen, aber keine Ahnung haben, was da steht. Nach Jesaja 43, 7 sind wir zur Ehre Gottes geschaffen worden und wir können ihm Ehre bringen, indem wir ihm immer ähnlicher werden. In diesem Skript, ich bin jetzt auf Seite 3, sind nicht alle Eigenschaften Gottes aufgelistet, aber ihr werdet sehen, es sind eine ganze Menge da. Insgesamt 29 Stück. Ich habe mal 3 Zeilen leer gelassen in der Tabelle, damit, falls ihr noch welche habt, ich so tun kann, als ob ich das geplant habe. Wir werden nicht alle Eigenschaften heute behandeln. Ihr braucht keine Angst zu haben davor. Das ist eine ganz entspannte Stunde heute. Für mich zumindest. Ihr kriegt gleich eine Aufgabe von mir. Wir werden uns aber versuchen, einige von Gottes Eigenschaften aufzuzeigen und Ideen beizusteuern, wie man sich diese Eigenschaften mit dem besten Gewinn erarbeiten kann. Zeile 80, Gewinn erarbeiten kann. Ich gehe nach einem Buch vor an der Stelle, das euch nicht erschrecken darf. Es ist ein Kinderbuch. Wie kann man Dogmatik Kindern vermitteln? Kinderevangelisationsbewegung. 1900 schlag mich tot, glaube ich. Biblische Lehre Kindern erklärt heißt es auf Deutsch. Genau. Und die schlagen vor, dass man sich bei jeder Eigenschaft 3 Fragen stellt. Erstens, was bedeutet diese Eigenschaft? Also was heißt es, dass Gott souverän ist? Zweitens, wo wird über diese Eigenschaft etwas in der Bibel gelehrt? Auch dies kann hier in dem Skript aus Platzgründen nur kurz umrissen werden. Du kannst diese Antwort selbst ausweiten, zum Beispiel unter Hinzunahme einer Konkordanz. Oder von Parallelstellen und Kettenangaben. Ich bitte um Handzeichen. Wer weiß, was eine Konkordanz ist? Hand hoch. Okay, fast alles. Gibt es in Papierform. Die wichtigsten Wörter, die in der Bibel vorkommen, sind alle alphabetisch sortiert. Und dahinter steht, wo in der Bibel wir sie finden. Das heißt, unter Souverän wird schwer. Aber wenn ihr Gottes barmherzig als Eigenschaft betrachtet, schlagt barmherzig auf in der Konkordanz. Da findet ihr massenweise Bibelstellen und lest euch die durch. Matthias Fröhlich hat euch gezeigt, dass das auch mit Computern geht heutzutage, dass das im Internet geht. Schneller, billiger, whatever. Parallelstellen und Kettenangaben, das hängt ein bisschen davon ab, welche Bibel ihr habt. Ich habe jetzt hier die Elberfelder Bibel, die hat an manchen Wörtern hat sie unten, hat sie einen kleinen Buchstaben stehen, der dann unten zeigt, wo dieses Wort noch vorkommt. Man nimmt meistens die erste Stelle und hangelt sich von dort durch. Das hängt von Bibelausgabe zu Bibelausgabe ein bisschen ab. Die meisten haben das auch so, kann man sich mit einem Thema genauer beschäftigen. Ihr kriegt von mir 5, 6 Bibelstellen pro Eigenschaft. Schnappt euch eine und guckt, ob ihr in eurer Bibel dazu eine Parallelstelle habt. Ich möchte euch jetzt bitten, also der dritte Punkt ist, dass man nicht nur über die Eigenschaft Gottes überlegt, wie kann man sie definieren und wo steht sie in der Schrift, sondern was bedeutet das für uns? Was heißt das praktisch für uns, dass Gott souverän ist? Was heißt es praktisch für uns, dass Gott barmherzig ist? Was ich euch jetzt bitten möchte, ist in einem Schnelldurchlauf euch diese Tabelle anzugucken, die ab Zeile 95 beginnt. Dort seht ihr diese Eigenschaften und 3 Spalten. Die erste Spalte ist beschrieben mit dieser Eigenschaft habe ich mich schon gut beschäftigt. Also Gottes Liebe zum Beispiel oder Gottes Gerecht. Wenn ihr sagt, da kenne ich mich gut mit aus, das habe ich schon mal gemacht in meiner stillen Zeit, dann macht ihr in der ersten Spalte ein Kreuz. Wenn ihr sagt, diese Eigenschaft ist mir neu, macht ihr in der zweiten Spalte ein Kreuz. Wobei neu jetzt nicht heißt, was? Gott ist gütig? Das wusste ich ja überhaupt nicht. sondern eher, ja, okay, das traue ich Gott zu, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was das heißt. Damit bin ich noch nicht so richtig warm. Also ich kann es nicht definieren oder ich weiß nicht, wo was in der Bibel dazu steht oder ich habe eigentlich keine Ahnung, was das in der Praxis für mich bedeutet. Wenn das so ist, dann in die zweite Spalte im Kreuz. Und wenn ihr sagt, also mit dieser Bibel, mit dieser Aussage habe ich ein Problem. Gott ist zornig. Das soll eine Eigenschaft Gottes sein? Dann macht ihr in der dritten Spalte im Kreuz. Ihr habt dafür 2 Minuten Zeit. So. Diese Kreuze sind für jetzt nicht wichtig, sondern das ist Teil eurer Hausaufgabe schon gewesen. Ich gratuliere euch, ihr habt schon einen Teil eurer Hausaufgabe erledigt. Wir kommen jetzt zur Gruppenarbeit, Zeile 96. Beliebte Methode, besonders in der Erwachsenenbildung. Oh weia, ich muss mich mit anderen Menschen zusammensetzen. Ich möchte euch bitten, euch in Gruppen zu je 5 Personen zusammenzusetzen. Dann sollten am Ende eigentlich 6 Gruppen draus werden. Wenn das nicht ganz aufgeht, dass dann irgendwo 4 sind, ist auch okay. Aber bildet jetzt gleich 6 Gruppen. Wie ihr das macht, ist mir egal. Schön wäre es, wenn es generation- und gemeindeübergreifend ist. Ihr kriegt von mir einen Umschlag. In diesem Umschlag sind vermutlich 20 kleine Zettelchen. Sie sind farbig. Ihr könnt heute Nacht drüber nachdenken, warum es Farben sind. Ihr werdet nicht drauf kommen. Da steht ein Bibelvers drauf. 1. Korinther 10, 22. Dann 2 aus dieser Gruppe schlagen zusammen den Vers auf. Die anderen schlagen einen anderen Vers auf. Ihr müsst als Gruppe den ganzen Umschlag durcharbeiten. Aufschlagen, 1. Korinther 10, 22. Kurz gucken, ohne den Doktorgrad in Theologie anzustreben. Kurz gucken, was sagt dieser Vers über Gott aus? Er sagt etwas aus über Gott ist weise, Gott ist treu, Gott ist gnädig, Gott ist souverän, Gott ist heilig, Gott ist allwissend, eifersüchtig, geduldig, barmherzig, unwandelbar, allmächtig, liebe, gerecht und allgegenwärtig. Das sind übrigens genau die Themen, die auch hier auf der Liste stehen. Und wenn ihr das gefunden habt, dann kommt ihr nach vorne und drückt den Zettel hier ran. Das ist selbstklebend, also nicht die ganze Hand dran drücken, sondern nur den Zettel, zack. Und dann kümmert euch um den nächsten Vers. Dafür habt ihr laut Skript 8 Minuten Zeit. Ja, aber die Bibelstellen beziehen sich nur auf bis Buchstabe O ist das, glaube ich, in eurem Papier. Die ersten O-Dinger. So, dann verteilt euch an die Gruppen, dann kann ich euch Briefumschläge verpassen. Ich denke, dass es Wahnsinn wäre, wenn ich all das, was ich zu diesen Eigenschaften sagen könnte, euch hier vortrage. Deswegen ist mein Ansatz anders gewesen, nämlich dass ihr A erstmal merkt, dass die Bibel natürlich voll ist von Beschreibungen Gottes. Es war gar keine Schwierigkeit, Stellen zu finden. In manchen Stellen steht mehr als eine Eigenschaft Gottes, das merken wir hier auch. Eigentlich müsste es pro Eigenschaft eine halbwegs gleichmäßige Anzahl geben, aber wenn mehrere Sachen im Vers stehen, habt ihr euch vielleicht für etwas anderes entschieden. Aber all diese Eigenschaften sind belegt durch das Wort Gottes. Und ich möchte euch folgende Hausaufgabe geben. Die steht auf der Seite 13. Da stehen 2 Hausaufgaben. Ich fange mal mit der hinteren an. Zeile 412. Nimm dir doch bitte nach Möglichkeit. Also wenn du jetzt nicht nächste Woche entbinden solltest oder solche Sachen, meine ich. Ja? Nimm dir da bitte doch in den nächsten 4 Wochen Zeit, in deiner stillen Zeit, und nimm dir eine dieser oben genannten Eigenschaften mal vor. Also wenn du stille Zeit machst, was ich unterstelle, ich weiß nicht, ob du es täglich machst, das steht ja auch nicht drin, aber in der stillen Zeit, die du hast, nimm dir doch einfach mal eine der Eigenschaften und durchdenke sie. Und du hattest ja oben so eine Unterteilung gemacht in kenne ich, ist mir vertraut, oder ist mir noch nicht so vertraut, oder damit habe ich ein Problem. Und vielleicht versuchst du wenigstens 2 aus der ersten Spalte zu nehmen, 2 aus der zweiten Spalte und 2 aus der dritten Spalte. Nicht alles an einem Tag, sondern am ersten Tag nimmst du eine, die du kennst, am zweiten Tag eine, wo du sagst, das ist mir neu, und vielleicht am dritten Tag nimmst du dann eine, wo du sagst, ups, das ist eine Eigenschaft Gottes. Das ist ja verwirrend. Lies die angegebenen Bibelstellen. Welche Bibelstellen? Das ist in den Seiten davor. Ihr werdet sehen, dass all diese Eigenschaften, die da vorne dran stehen, und all die Bibelstellen, die ihr rangeklebt habt, stehen in den Seiten davor. Also die Fleißarbeit, die ich euch aufgeben wollte, ist schon längst gemacht. Definiert die Eigenschaft. Guckt nach, wo steht was in der Bibel dazu und überlegt, welche Anwendungsmöglichkeit es gibt. Das sind die Seiten, die vor Seite 13 sind. Und mein Vorschlag ist einfach, nimm dir aus deiner Tabelle, wo du gesagt hast, diese Eigenschaft, damit habe ich ein Problem, die nimmst du dir zu deiner nächsten stillen Zeit, schlägst die entsprechende Seite im Skript auf, guckst dir die Definition an, schreibst eine bessere, wenn du es kannst, guckst dir die Bibelstellen an, die da stehen, forscht vielleicht über eine Konkordanz oder über Parallelstellen nach weiteren Stellen, wenn dir die angegebenen nicht reichen. Denkst über die vorgeschlagenen praktischen Anwendungsmöglichkeiten nach, findest vielleicht noch drei andere. Aber das Ziel soll sein, werdet so, wie ich bin. Nichts ist schöner für einen Vater, als wenn seine Kinder die guten Eigenschaften des Vaters übernehmen. Das geht uns irdischen Vätern so und umso mehr geht es unserem himmlischen Vater. Er möchte, dass wir sind, wie er ist. In Levitikus, seid heilig, denn ich bin heilig, aber es gilt für jede. Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja? Da steckt das gleiche Prinzip drin. Seid barmherzig, denn ich bin barmherzig. Gott möchte, weil er wirklich perfekt ist, dass wir uns ihm immer mehr anähneln. Oder ihr wisst, was ich meine. Und deswegen nehmt euch eine Eigenschaft vor, nicht 15, eine. Und bei der nächsten stillen Zeit wieder eine. Und lernt euren Vater, meinen und unseren gemeinsamen Vater kennen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr auf Seite 13 diese Tabelle und macht einen Haken da, wo R steht. Hat nichts mit dem R-König zu tun, sondern heißt erledigt. Einfach einen Haken dran machen, durchkreuzen, wie auch immer. Je nachdem, wenn ihr das täglich macht, schafft ihr fast die ganze Liste in den nächsten 4 Wochen. Falls ihr es nur 2 täglich macht, schafft ihr die halbe Liste. Und vielleicht könnt ihr ja sogar länger als 4 Wochen lang das Ganze machen. Nur so als Idee. Okay. Das ist die Hausaufgabe, die ich euch mitgeben möchte. Und ich denke, es kann eine Bereicherung für euer Gebetsleben sein. Und noch eine zweite Frage möchte ich der Vollständigkeit halber diesem Skript stehen haben. Ich will sie nicht hier beantworten. Das ist das, was in Zeile 405 steht. Weitere Offenbarungen. Gott hat sich in der Natur und in der Bibel geoffenbart. Das hat das Skript bisher ja behauptet. Gibt es noch weitere Offenbarungswege? Wenn ja, wie sicher sind sie und können diese in der Bibel belegt werden? Versteht ihr die Frage? Geht mir genauso. Ich war zu müde, mir ist nichts Intelligenteres eingefallen. Also ich bringe ein Beispiel. Manch einer sagt, naja, ich weiß in meinem Gewissen, was Gott will. Das wäre die Behauptung, Gott offenbart sich durch dein Gewissen. Dann heißt, also das wäre das, was du aufschreiben könntest. Gott offenbart sich in der Natur, Gott offenbart sich in der Bibel, Gott offenbart sich in meinem Gewissen. Und jetzt ist die Frage, steht das irgendwo in der Bibel? Könnte man ja mit der Konkordanz mal arbeiten, Schlagwort Gewissen oder Nieren, haben wir schon gesehen, alttestamentliches Denken ist die Niere das Gewissen. Finde ich auch eine Bibelstelle, die das belegt. Und wie sicher ist dieser Offenbarungsweg? Also das, was mir mein Gewissen sagt, ist das immer 100% klar, dass es Gottes Wille? Oder gibt es da ein Problem? Und wenn ja, welches? Ich will nicht durchstreichen, ob es ein Offenbarungsweg ist. Ich will nur sagen, dass er darüber nachdenkt. Gibt es noch andere Offenbarungswege neben dem Gewissen? Zum Beispiel das klassische Argument ist, wir haben doch alle den Heiligen Geist. Gott offenbart sich durch den Heiligen Geist. Wie genau macht er das denn? Und das sind so die Sachen, wo ich dachte, denke mal drüber nach. Wir werden im Laufe der Zeit immer wieder dazu kommen und dann den einen Offenbarungsweg und den anderen Offenbarungsweg bewerten lernen. So wie ich heute gesagt habe, die Natur ist ein Offenbarungsweg Gottes. Laut Paulus können wir daran die göttliche Macht und die ewige Macht Gottes erkennen. Aber nicht die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, das ewige Leben. Also ist die Natur durchaus ein Offenbarungsweg, aber sehr eingeschränkt. Während die Schrift uns ganz klar was zu Liebe und so weiter sagt, darum geht es.